Deutschlandfunk. Der Tag.
Es ist ein ganz großes Thema, das unser aller Alltag beeinflusst. Die Zukunft der Landwirtschaft. Über die wird schon gefühlt eine halbe Ewigkeit gestritten, in den letzten Monaten aber doch lauter, radikaler, heftiger. Ganz grob gesagt, die Konfliktlinien. Auf der einen Seite stehen die Bauern, die um ihre Existenz fürchten. Auf der anderen Seite Klimaschützerinnen und Tierwohlvertreter, die fordern, dass entsprechende Auflagen eingehalten oder verschärft werden. Dann spielen natürlich auch noch Handel und Verbraucher eine entscheidende Rolle und politische Entscheidungsträgerinnen. Alles in allem eine komplexe Gemengelage. Eine Expertenkommission in Berlin soll ab heute Konsensvorschläge für die Zukunft der Landwirtschaft erarbeiten. Über hohe Erwartungen und ziemlich verhärtete Fronten habe ich mit Theo Gers aus unserem Hauptstadtstudio gesprochen. Im zweiten Teil der Episode geht es um Verschwörungserzählungen. Einer neu veröffentlichten Umfrage zufolge hat jeder dritte Mensch in Deutschland einen Hang zu Verschwörungsideologien. Mit der Sozialpsychologin Pia Lamberti habe ich darüber geredet, wie Verschwörungsmythen funktionieren und auch wie man darauf reagieren kann, wenn Menschen im eigenen Umfeld Verschwörungsmentalitäten entwickeln. Das ist der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Katharina Peetz. Hi. Wie geht es weiter in der Landwirtschaft? Über diese ziemlich grundsätzliche Frage berät von heute an eine Regierungskommission in Berlin. ExpertInnen von Bauern, aber auch Umwelt- und Tierwohlverbänden kommen da unter anderem zusammen und sollen einen Konsens erarbeiten. Über die Ausgangslage habe ich gesprochen mit Theo Gers aus unserem Hauptstadtstudio und ihn erstmal gefragt, nachdem ja über Fragen nach Umweltschutz, Tierwohl, gleichzeitig auch entsprechende Entlohnung der Arbeit der Bauern schon so lange gestritten wird, was hat letztlich eigentlich dafür gesorgt, dass nun diese Kommission eingesetzt wurde?
Naja, man ist versucht, so ein bisschen den Spruch zu bemühen, wenn du nicht mal weiter weißt, dann gründen wir einen Arbeitskreis. Also wir hatten Ende letzten Jahres massive Bauernproteste, auch schon davor und auch danach. Also den Bauern reicht's, ihnen stehen die Auflagen bis Oberkante, Unterlippe. Es geht um Standards, es geht ihnen aber auch um gesellschaftliche Anerkennung ihrer Leistung und es geht ihnen um auskömmliche Preise, die sie als zu niedrig empfinden. Und umgekehrt, vielen Verbrauchern reicht's auch. Wir haben jedes Jahr hier in Berlin zum Beispiel diese große Demonstration am Rande der Grünen Woche, wo eben auch Verbraucher und Umweltschützer sagen, wir wollen mehr Tierwohl, wir wollen mehr Artenschutz, wir wollen mehr Umwelt- und Grundwasserschutz. Auch die Wasserwerke sind hier inzwischen sehr, sehr aktiv, dass sie sagen, das kann so nicht weitergehen mit dem Nitrateintrag. Und das alles unter einen Hut zu bringen, das ist eben jetzt Aufgabe dieser Kommission. Also zu formulieren, was soll Landwirtschaft hierzulande leisten und umgekehrt, was sind andere vielleicht dafür bereit, auch zu bezahlen. Also wie kriegen wir einen Konsens hin? Ein Konsens, den man sich vielleicht auch so vorzustellen hat, so ähnlich, wie wir das beim Kohleausstieg hinbekommen haben. Darum
ja,
geht's.
Der Vergleich wird ja oft bemüht, diese Kohlekommission. Und da sind jetzt VertreterInnen von, ich glaube, also sehr vielen verschiedenen Branchen. Und wie läuft dann die Arbeit dieses Gremiums genau ab? Wie sieht auch der Zeitplan aus?
Naja, das Ziel ist natürlich ganz klar, möglichst praxisnahe Empfehlungen herauszuarbeiten. Und die werden sich jetzt regelmäßig treffen, diese 31 Leutchen. Das sind ganz verschiedene Leute, die ganz aus verschiedenen Ecken kommen. Das ist die Landwirtschaft. Aber auch die ist ja nicht monolithisch ein Block nach dem Motto, da gibt es den Bauernverband und dann ist Schluss, sondern da gibt es die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft beispielsweise, die so ein bisschen mehr auf das Thema Familienbetriebe aus sind. Ich denke auch, dass die Biobauern in irgendeiner Form vertreten sein werden. Aber es geht eben auch hin bis hin zu den Wasserwerken. Es geht um die Verbraucher, es geht um Tierschützer. Also alle, die irgendwas von der Landwirtschaft wollen oder die irgendwie was zur landwirtschaftlichen Wohl beitragen. So kann man es vielleicht sagen. Und die Zielvorgabe ist sehr sportlich, denn bis Mitte nächsten Jahres will man eigentlich fertig sein. Und vorher will man auch schon einen Zwischenbericht sehen, nämlich irgendwann Anfang nächsten Jahres. Der soll dann fertig sein und damit man schon mal absehen kann, wohin die Reise geht. Ob das dann vor der Bundestagswahl noch was wird, wir werden ja im nächsten September Bundestagswahlen haben, das sei mal dahingestellt, aber dann hat man zumindest eine Grundlage, auf der dann vielleicht die nächste Koalition, egal wie sie aussieht, aufbauen kann.
Ich wollte gerade sagen, aber das sind ja dann womöglich andere. Das heißt, der Zeitpunkt ist jetzt auch so gewählt, man hat jetzt was gemacht und dann kann man sagen, ja okay, und mit dem Ergebnis müssen sich dann womöglich eine andere Regierung dann umschlagen.
Ja, das kann natürlich sein, aber die Vorgaben einer Kommission binden ja keine Regierung. Zumindest ist das bisher nicht so geplant. Beim Kohleausstieg hatte ja die Bundesregierung gesagt, das, was da rauskommt in der sogenannten Kohlekommission, in der ja auch ähnlich viele Vertreter von ganz verschiedenen Seiten vertreten waren, um eben den Kohleausstieg hinzubekommen, da hat die Bundesregierung eigentlich vorher gesagt, ja, also das, was da rauskommt, an das wollen wir uns schon weitgehend halten. Hat man dann hinterher zwar nicht, aber im Prinzip war es das schon. Und jetzt hier beim Thema Landwirtschaft, denke ich, kann es ähnlich laufen, denn der Konflikt geht so tief zwischen den Landwirten auf der einen, den Verbrauchern auf der anderen Seite und dazwischen eben im Zweifel die Politik, dass man ohne einen breiten gesellschaftlichen Konsens das kaum wird befriedigen können. Und man muss ja eins klar sehen, die Bauern radikalisieren sich immer weiter und auf der anderen Seite sind auch viele Verbraucher nicht mehr bereit, einfach dem bisherigen Treiben tatenlos zuzusehen. Und die, die sich dann leisten können, die gehen in den Bioladen, bezahlen etwas mehr und die anderen ballen die Faust in der Tasche. Diese Art von, ich sag mal, weiter so, glaube ich, können wir uns auf Dauer nicht leisten bei diesem wichtigen Thema.
Lass uns dann nochmal genauer diese Konfliktlinien anschauen. Jetzt im Rahmen oder am Rande dieser Veranstaltung, dieses Auftakts der Kommissionssitzung, wurden auch Proteste angekündigt und ich glaube, haben jetzt auch schon stattgefunden von eben Klimaschützerinnen und Tierwohlvertretern. Welche Forderungen werden von dieser Seite gestellt?
Naja, wenn man es ganz kurz nimmt, dann müsste man sagen, im Grunde läuft es auf einen Systemwandel hinaus. Denn man will weg von der Massentierhaltung, man will weg von dieser, ich sag mal, industriellen Landwirtschaft, die von der, ich sag mal, wenn du jetzt meinetwegen die Schweinefleischproduktion nimmst, die von der Ferkelaufzucht bis hin zum Schweineschnitzel am Ende in der Ladentheke, alles getaktet, alles aufeinander abgestimmt, davon will man wegkommen. Das ist die Forderung, mit der zum Beispiel der BUND in diese Gespräche geht. Andere verlangen mehr Klimaschutz, das ist ganz klar, denn die Landwirtschaft ist auch ein großer Emittent von schädlichen Treibhausgasen. Und wieder andere, da sind dann zum Beispiel die Landwirte, die fordern ganz andere Dinge. Die wollen Klarheit haben, wohin die Reise geht bei den Standards. Die wollen wissen, wenn sie einen Tierstall bauen, an welchen Standards sie sich orientieren können, damit dieser Stall auch in 20 Jahren noch seine Funktion erfüllen kann. Und dann geht es sicherlich auch, das wird sicherlich auch ein ganz großes Thema werden, um auskömmliche Preise. Und da ist dann wieder der Lebensmittelhandel gefragt. Denn im Grunde ist es derzeit so, die großen vier, Rewe, Edeka, Aldi und Lidl, geben die Preise vor, stehen auch in scharfem Wettbewerb zueinander. Und dieser Preisdruck wird an die Lebensmittelindustrie weitergegeben, an die Molkereien, an die Bäcker, an die Mühlen, an die Fleischverarbeiter, an die Wurstverarbeiter und. Und am Schluss sind dann die Bauern diejenigen, bei denen, ich sag mal, fast am wenigsten ankommt.
Ja, genau. Also diese Forderung nach einer fairen Entlohnung auf Seiten der Bauern ist ja so das, was man am lautesten immer hört. Aber es geht ja schon auch darum, wenn ich das richtig verstehe, dass die Bauern sagen, also die Umweltauflagen zum Beispiel sind zu streng. Wir können das gar nicht erfüllen.
Da ist auch ein bisschen was dran, denn ich erlebe das ganz persönlich in meiner Heimat, im Emsland. Da geben auch immer mehr Bauern auf. Eigentlich Höfe, von denen man sagen würde, meine Güte, der hat 50, 60 Hektar, der müsste doch eigentlich damit ganz gut über die Runden kommen, kann er aber nicht. Und wenn man da mal nachfragt und einfach mal mit den Betroffenen spricht, dann stellt man zum Beispiel fest, ja, dass solche Höfe inzwischen Schwierigkeiten haben, immer strengere Auflagen zu erfüllen, was die Stelle betrifft und. Und je strenger die Auflagen, desto mehr befördert das in der Tendenz zumindest den Trend hin zu immer größeren landwirtschaftlichen Betrieben, die dann weniger Mühe haben als die, ich sag mal, mittelgroßen. Von ganz kleinen will ich jetzt ja gar nicht reden, aber weniger Mühe haben als die mittelgroßen, dann auch die letzten Standards zu erfüllen. Oder es gibt ganz banale Dinge, dass die Molkerei dann sagt, eine bestimmte Mindestgröße oder Mindestzahl an Milchkühen und damit auch Menge an täglich produzierter Milch muss es schon geben, sonst kommt unser Tanklaster, der die Milch abholt, bei dir, Bauer, gar nicht mehr vorbei.
Ja, wobei, genau, also dass Höfe sterben oder die Sorge davor, dass es dann nur noch große Höfe geben kann, die das erfüllen können, ist ja das eine. Aber an sich werden ja solche Auflagen auch nicht zu Schikane erlassen, sondern es geht eben darum, das hast du am Anfang schon mal angetextet, zum Beispiel den Grundwasserschutz zu sichern. Es geht um Pestizide, es geht um Biodiversität. Das sind ja schon alles sinnvolle Auflagen.
Das sind sinnvolle Auflagen und da muss man in der Tat auch den Bauern klar sagen, dass sie möglicherweise in der Vergangenheit auch zu wenig gemacht haben und zu sehr in der Haltung gewirtschaftet haben. Ich sag mal, auf meinem Acker kann ich machen, was ich will. Nur das funktioniert eben in Zeiten, wo man zum Beispiel zu viel Nitrat im Grundwasser in vielen Gebieten Deutschlands hat. Das funktioniert dann nicht mehr und kann auch nicht mal so weitergehen. Beispiel Nitrat, um dabei zu bleiben, das muss man sich ganz einfach vorstellen, dass der Grund und Boden wie so eine Art Schwamm ist. Da kann man, wenn man einen Schwamm in der Hand hält, da kann man auch Wasser erstmal von oben reintropfen lassen und der Schwamm hält das Wasser. Nur wenn ich oben zu viel Wasser reinlaufen lasse, dann hält der Schwamm das irgendwann nicht mehr und das Wasser, was der Schwamm eigentlich halten soll, tropft unten wieder raus. Und genauso ist das auch mit dem Gülleeintrag in vielen Regionen Deutschlands. Der Boden ist dann der Schwamm. Und je mehr man oben, und in den ersten Jahren geht noch alles gut, der Schwamm, sprich der Boden, kann die Gülle aufhalten. Und die Pflanzen, die da wachsen, können das auch zum größten Teil verarbeiten. Aber das zu viel sickert dann irgendwann durch den Boden, durch den Schwamm, in Anführungszeichen, nach unten in die grundwasserführenden Schichten. Und dieses Problem ist wirklich sehr, sehr ernst in Deutschland.
Ja, für uns alle ja auch, ne? Die dann Grundwasser
abkochen. Für uns alle, genau.
Du hast jetzt mehrmals schon die Preise so erwähnt. Es gibt ja verschiedene Ideen, wie man auch über den Preis regulieren kann. Tierwohlabgabe, CO2-Bepreisung. Ist es also was, wo man auch den Handel quasi mit ins Boot holen könnte oder müsste?
Ja klar, man muss den Handel mit ins Boot holen. Der Punkt ist, ich bin sehr skeptisch, ob es dann auch am Ende gelingt. Natürlich kann man auch Tierwohlabgaben und Ähnliches verordnen und dann auf den Fleischpreis einen kleinen Zuschlag festlegen, den dann alle zahlen und der dann auch hoffentlich durch die ganze Produktionskette am Ende bei denen ankommt, für die es bestimmt ist, nämlich für die Landwirte. Und dass es nicht in den Schlachthöfen oder beim Großhandel oder wo auch immer hängen bleibt. Aber in der Tat, das Problem ist, der Handel muss mitspielen und ich bin ein bisschen skeptisch, weil ich mir das nicht so richtig vorstellen kann. Wir haben diesen Preiskampf im Lebensmittelhandel, einen sehr scharfen Preiskampf in Deutschland und wir haben auch eine etwas andere Mentalität in Deutschland. Wir haben eine Billigmentalität häufig beim Einkaufen und die ist anders, als wenn ich zum Beispiel über die Grenzen nach Belgien oder Frankreich schaue, wo die Leute vielleicht doch ein bisschen bereit sind, etwas mehr Geld auszugeben für qualitativ hochwertige Lebensmittel. Das ist in Deutschland etwas anders. Und deshalb bin ich etwas skeptisch, ob es auch gelingt, über eine Preisregulierung hier eine Änderung herbeizuführen. Ich bin da eher skeptisch, ja.
Wobei natürlich beim Thema Preis ist es vielleicht auch nicht nur eine Frage der Mentalität, sondern wirklich auch, was kann man sich leisten. Aber das nochmal ein anderer Punkt. Wenn du jetzt schon das Ausland ansprichst, ich habe mir gedacht bei dieser, als ich gehört habe hier die Landwirtschaftskommission, ja, das ist ja schön und gut, wenn man sich jetzt hier in Deutschland an einen Tisch setzt und um einen Konsens bemüht. Aber die Agrarpolitik, die wird ja nun nicht allein in Deutschland entschieden. Es gibt auch die EU-Ebene und da tobt seit Jahren der heftige Streit um die GAP, also die gemeinsame Agrarpolitik und vor allem um die Frage, wofür gibt es eigentlich EU-Subventionen? Also davon hängt ja auch sehr stark ab, inwieweit zum Beispiel Umwelt- und Klimaschutz gefördert werden.
Ja klar, aber wenn ich in der EU-gemeinsamen Agrarpolitik einen Konsens herbeiführen will, dann geht das häufig auch nur, indem ich doch sehr, sehr unterschiedliche Interessen unter einen Hut bringe. Also wenn wir hier in Deutschland schon 31 Vertreter haben, die jetzt in dieser Kommission Zukunft Landwirtschaft an einem Tisch sitzen, um herauszuarbeiten, was uns Deutschen denn lieb und teuer und wichtig ist in Sachen Ernährung und Landwirtschaft, dann muss ich das mal 28 nehmen, wenn ich das auf die europäische Ebene hiefe.
Natürlich sind es mittlerweile nur noch 27 EU-Mitgliedstaaten, haben Theo und ich beide gepennt in dem Moment.
Und dann gibt es eben ganz klare Interessen. Also nur mal ein Beispiel, um das mal deutlich zu machen. Ein französischer Staatspräsident Macron kann auf einem EU-Gipfel beschließen, was er will. Aber wenn es den Bauern hinterher schlechter geht in Frankreich, dann steigen die ihm richtig aufs Dach. Und dagegen sind Bauernproteste hierzulande noch ein laues Lüftchen. Also da zeigt sich schon, dass es auch einen erheblichen Druck gibt, bestehende Strukturen erstmal beizubehalten, weil ein französischer Bauer, der, ich sag mal, in der Bretagne Blumenkohl anbaut oder anderes Gemüse, der hat halt wenig Alternativen, als sein Gemüse über den Großhandel häufig nach Deutschland an Lidl, Aldi und Co. zu verkaufen. Und dann sind wir wieder beim Thema Preise und daran zeigt sich auch, wie vernetzt das alles ist in Europa.
Knapp ein Drittel der Menschen in Deutschland hat einen Hang zu Verschwörungsmythen. Zu diesem Ergebnis kam eine repräsentative Umfrage der Konrad-Adenauer-Stiftung, die am Wochenende veröffentlicht worden ist. Die Behauptung, die Welt werde von geheimen Mächten gesteuert, die halten demnach 30% der Befragten für wahrscheinlich richtig oder für sicher richtig. Über Verschwörungsideologien habe ich gesprochen mit Pia Lamberti. Sie ist Sozialpsychologin an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz und sie forscht seit 6 Jahren zum Thema. Vor kurzem hat sie ein Buch veröffentlicht, zusammen mit Katharina Nokun, mit dem Titel Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen. Ich habe Pia Lamberti erstmal gefragt, ob sie das Ergebnis dieser Umfrage der Konrad-Adenauer-Stiftung überrascht hat.
Ehrlich gesagt überhaupt nicht. Das ist eigentlich ein Ergebnis, das wir ja so ungefähr eigentlich schon ja auch in den letzten Jahren immer hatten. Ich war Autorin einer anderen Studie, das war auch eine bevölkerungsrepräsentative Umfrage und da kamen wir Anfang letzten Jahres auf 38% Verschwörungsgläubige. Es kommt ja immer ein bisschen darauf an, wie man das auch abfragt. Für die USA wissen wir, dass jede zweite Person an mindestens eine Verschwörungserzählung glaubt. Also das ist ein Phänomen, das ist weit verbreitet und zwar auch schon vor der Krise.
Ja genau, diese Umfrage wurde ja schon Oktober 2019 bis Februar 2020 durchgeführt. Das heißt, da sind jetzt also die neuesten Entwicklungen sozusagen noch gar nicht mit drin abgedeckt. Gibt es denn schon wissenschaftliche Erkenntnisse darüber, inwieweit die Corona-Pandemie vielleicht einen Einfluss darauf hat, ob Menschen eher an Verschwörungsmythen glauben oder nicht?
Ja und nein. Also es gibt mittlerweile verschiedene Studien, die haben sich angeschaut, wie weit Corona-Verschwörungsmythen verbreitet sind in der Bevölkerung. Und da würde ich sagen, es kommt natürlich, wie gesagt, immer so ein bisschen darauf an, wie das abgefragt wird. Aber können wir schon davon ausgehen, dass so auch 25-30% an irgendeine Verschwörungserzählung über Corona glauben. Die Friedrich-Naumann-Stiftung hatte sich das mal ein bisschen genauer angeschaut und da war es zum Beispiel so, dass 26% der befragten Deutschen sagen, dass das Coronavirus in einem chinesischen Labor gezüchtet worden sei. Immerhin noch 7% glauben, dass Corona mit dem Ausbau des 5G-Internetnetzes zusammenhängt. 13% sehen es als chinesische Biowaffe. Also man sieht, es ist nicht die Mehrheit, aber es ist trotzdem weit verbreitet. Wenn wir uns jetzt so die Theorie angucken zu der ganzen Forschung um den Verschwörungsglauben, ist es schon so, dass man davon ausgehen kann, dass ein Ereignis wie Corona den Verschwörungsglauben nochmal bestärkt, weil eben genau eine Situation, in der man ja einen Kontrollverlust erlebt, in der man nicht weiß, was als nächstes passiert, gesellschaftliche, ökonomische Unsicherheit erlebt, das sind genau die Situationen, die eben nochmal hier, ja, den Verschwörungsglauben befeuern können.
Ja, das finde ich interessant, dass Sie das sagen, weil wenn man sich so Verschwörungserzählungen anschaut, dann wird ja genau damit oft gearbeitet, dass man also Angst schürt, Angst vor so einem Kontrollverlust, dass sowas wie ein vermeintlicher Bevölkerungsaustausch erfolgen soll oder eben diese Angst davor, dass da vermeintlich im Hintergrund Sachen gesteuert werden. Also Angst ist dann ein entscheidender Faktor.
Genau, beziehungsweise eben ja Kontrollverlust, das ist nochmal so ein bisschen weiter gefasst, da spielt Angst natürlich auch mit rein und damit arbeiten natürlich gerade so die großen Accounts eben auch sehr stark, dass sie Ängste schüren. Und ich glaube, das ist auch nochmal vielleicht ganz spannend, sich das anzugucken. Also wir wissen aus der Forschung eben, dass ja so eine Situation, in der man sich das Gefühl hat, man hat keine Kontrolle, da glaubt man mehr an Verschwörungen, aber das hilft Menschen nicht unbedingt. So wie es gerade aussieht, ist es schon so, dass der Glaube an Verschwörungen diese Ängste sogar nochmal befeuern kann. Das heißt, dass man sich in so einer Spirale befindet. Man hat Angst, man glaubt an Verschwörungen und das macht das Ganze dann eigentlich sogar nochmal schlimmer und nicht besser. Das ist also eine Umgangsstrategie, die nicht so erfolgreich ist.
Ja, das habe ich mich nämlich gefragt. Was ist überhaupt, naja, in Anführungszeichen, der Nutzen von einer Verschwörungsideologie? Also was macht es überhaupt attraktiv, daran zu glauben?
Genau, also das sind eben diese zwei Faktoren. Man muss es, glaube ich, einfach nochmal bewusst machen, dass das Bedürfnis nach Kontrolle ist was ganz Elementares für Menschen. Also wenn ein Mensch das Gefühl hat, keine Kontrolle zu haben, zum Beispiel beim Arzt, dann fühlt die Person mehr Schmerzen. Also das schlägt sich wirklich physisch nieder. Oder ja, Menschen, die Depressionen haben, für die ist eben auch so das Gefühl, keine Kontrolle zu haben, schlägt hier nochmal stärker sich nieder. Und da setzt eben an diesen ganz basalen Bedürfnis von Menschen setzt der Verschwörungsglaube an, weil man nämlich da anfängt, auch lose Enden zu Mustern zu verbinden. Das zeigt sich auch in Studien beispielsweise. Da wurden Menschen abstrakte Gemälde gezeigt und die wurden gefragt, seht ihr darin Muster? Seht ihr hier eine Struktur? Und je stärker der Verschwörungsglaube, desto eher hat man ja auch in ganz abstrakten Gemälden diese Muster gesehen. Das ist der eine Faktor. Und der andere ist eben, dass man sich über den Glauben an Verschwörung auch nochmal selber überhöhen kann. Also, dass Menschen, die ein starkes Bedürfnis danach haben, zum Beispiel sich einzigartig zu fühlen, auch stärker an Verschwörungen glauben. Auch Narzissmus spielt hier mit rein. Der Narzisst, der fühlt sich ja auf der einen Seite grandios, der hat ein sogenanntes grandioses Selbst. Das ist aber unglaublich fragil. Das heißt, es braucht viel Bestätigung von außen. Und diese beiden Faktoren erklären vielleicht auch so ein bisschen, warum Menschen oft sehr lautstark darin sind, auch ihre alternativen Wahrheiten zu verkünden, weil sie eben diese Rückmeldung brauchen, weil sie meinen, sie verfügen über so eine Art Geheimwissen, die anderen, die wissen nicht, was wirklich gespielt wird und sie sind die einzigen, die angeblich die Wahrheit sehen. Das heißt, es strukturiert die Welt und es kann einen selber auch nochmal erhöhen. Und ich glaube, das sind auch beides Faktoren, die zusammenkommen. Also eine Person, die zum Beispiel den Beruf verloren hat, die Partnerschaft ist in die Brüche gegangen, das sind Menschen, die auch öfter dann in solchen Situationen Feindbilder suchen und dann eben über den Verschwörungsglauben sich überhöhen können über andere.
Ja, und was ich aber ganz interessant fand, war, dass jetzt diese Umfrage der Konrad-Adenauer-Stiftung, aber ich glaube auch schon vorherige Umfragen und Studien, eigentlich die Erkenntnis gewonnen haben, dass es jetzt nicht unbedingt einer speziellen Bevölkerungsgruppe zuzuordnen ist, sondern dass es sehr weit verbreitet ist in der Gesellschaft.
Genau, also man muss sich schon bewusst machen, dass der Verschwörungsglaube etwas ist, das findet man wirklich in allen Bevölkerungsschichten. Ob bei Ärzten oder dem Bäckereifachverkäufer, das ist wirklich überall da. Trotzdem gibt es Faktoren, die das Ganze nochmal beeinflussen können. In meinen Studien ist es so, dass es einen Geschlechtereffekt gibt, dass Männer stärker an Verschwörungen glauben als Frauen. Das liegt aber auch mal ein bisschen daran, was man abfragt. Ich würde sagen, bei Gesundheitsthemen kann sich das zum Beispiel auch wieder ein bisschen umdrehen. Das Alter hat bei uns keine Rolle gespielt. Bei der Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung spielte das Alter schon mit rein. Was ein stabiler Befund ist, ist eben, dass der Glaube an Verschwörungen mit einer niedrigeren formalen Bildung einhergeht. Das heißt, mit einer niedrigeren Schulabschluss. Und hier finde ich dann aber immer auch wichtig, dass man sich überlegt, was heißt das denn eigentlich? Ne? Das können ja verschiedene Faktoren sein, die das erklären. Zum einen ja vielleicht Intelligenzunterschiede oder Wissensunterschiede oder auch eben der soziale Status. Und das hat sich ein Kollege aus den Niederlanden mal genauer angeguckt und der konnte genau zeigen, dass es eben nicht unbedingt Intelligenz- oder Wissensunterschiede sind, sondern dass Menschen, die eine niedrigere Schulbildung haben, sich von der Gesellschaft auch mehr abgehängt fühlen und das dann kompensieren, indem sie eben diese Gefühle auf einen Verschwörer projizieren.
Jetzt haben Sie vorhin schon so ein bisschen beschrieben, diese Spirale. Man hat vielleicht Angst und dann widmet man sich einer Verschwörungsideologie und dann gerät man so weiter rein. Ich habe mich gefragt, kann man da wirklich so eine klare Grenze ziehen? Wo beginnt die Verschwörungsideologie? Oder gibt es vielleicht schon im Alltag, im Kleinen irgendwie so Themen, zu denen man denkt, die und die Erkenntnis passt jetzt vielleicht eher in mein Weltbild, deswegen fokussiere ich mich daraus und blende vielleicht andere Erkenntnisse aus?
Genau, also man darf sich das auch nicht so binär vorstellen, ne? Man hat das oder man hat das nicht. Was ich mir angucke, ist die sogenannte Verschwörungsmentalität, also diese generelle Tendenz, Verschwörungen zu sehen oder Verschwörungen anzunehmen. Das ist so eine, ja, ich würde sagen, Vorurteilsstruktur gegenüber all denen, die als mächtig wahrgenommen werden. Und wir alle bewegen uns auf dieser Skala zwischen 1 und 7 irgendwo. Also man bewegt sich immer irgendwie dazu. Und jemand, der da einen ganz niedrigen Wert hat, das ist eine Person, die glaubt, ja, die Geheimdienste, die machen alles richtig, denen vertraue ich bei allem, was sie tun oder allen, die mächtig sind. Und jemand, der ganz hohe Werte hat, der misstraut halt allen, die als mächtig wahrgenommen werden, quasi ja fast immer und hat da so ein Misstrauens-Mindset. Und sicher glauben wir alle auch mal Dinge, die falsch sind oder an Dinge, ja, Verschwörungsannahmen, das ist nichts, was nur die anderen betrifft. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich das klar macht und mit Selbstreflexion beginnt. Naja, wo glaube ich denn vielleicht auch manchmal Dinge, die nicht richtig sind?
Aber aus allem, was Sie sagen, kann man zusammenfassen, dass jetzt vielleicht Corona schon insofern einen Einfluss hat, weil wir ja auch verstärkt vielleicht für das Thema sensibilisiert worden sind, aber das eigentlich ein schon sehr lange verbreitetes Phänomen ist, richtig?
Genau, also ich kann mir vorstellen, dass Corona einen Einfluss hat. Man muss sich das noch so ein bisschen empirisch anschauen, wie stark der ist. Also es kann ja zum Beispiel sein, dass die, die vorher schon an Verschwörungen geglaubt haben, jetzt mehr an Verschwörungen glauben oder dass sogar ganz viele neue dazugekommen sind. Also das ist noch eine offene empirische Frage. Es war aber einfach auch schon vorher relevant und es war auch schon vorher gefährlich. Ich glaube, das ist auch was, was man sich bewusst machen muss. Also in unserer Studie von 2019, Anfang 2020, also vor Corona, da war es schon so, dass man zum Beispiel sagen konnte, dass der Glaube an Verschwörung, diese ja überhöhte Verschwörungsmentalität mit einem stärkeren Misstrauen gegenüber Demokratie einhergeht, mit einem verstärkten Antisemitismus, aber auch mit einer erhöhten Gewaltbereitschaft. Von diesen ja Menschen, die eine starke Verschwörungsmentalität haben, war es so, dass ein Viertel gesagt haben, sie würden auch Gewalt nutzen, um ihre politischen Ziele durchzusetzen. Also das sind schon einfach Faktoren, die einfach wichtig sind, im Kopf zu behalten, wenn man über dieses Thema spricht.
Und Sie haben eben im Nebensatz die USA auch angesprochen. Das heißt, Verschwörungsmythen, Verschwörungsmentalität, ist es kein rein deutsches Phänomen?
Nee, also das ist ein Phänomen, das findet sich vermutlich überall auf der Erde und hat natürlich auch nochmal unterschiedliche kulturelle Ausprägungen. Also um nochmal die Studie der Friedrich-Naumann-Stiftung zu zitieren, die fand ich ganz spannend, weil die sich dieses Phänomen für, ich glaube, 7 Länder angeschaut hat. Und da hat man zum Beispiel gesehen, dass so Aussagen wie, das Coronavirus ist eine chinesische Biowaffe, dass die sich kulturell in der Akzeptanz so stark unterscheiden. Also zum Beispiel in Deutschland sind es 13%, in den Philippinen 52% und in Indien 72%, die sagen, ja, das ist eine Biowaffe von den Chinesen. Also da sieht man auch schon einfach, dass es da nochmal kulturelle Unterschiede gibt.
Vielleicht zum Abschluss noch die Frage, was kann ich denn persönlich tun, wenn ich merke, Menschen in meinem Umfeld sind vielleicht ja auf dem Weg zu einer Verschwörungsmentalität? Das ist ja manchmal sehr schwierig, da ins Gespräch zu kommen.
Genau, das ist tatsächlich nicht leicht. Das ist ja auch eine der Funktionen von Verschwörungsideologien, dass sie gegenüber Kritik immunisieren. Ne? Dass jeder, der kritisiert, wird entweder als naiv abgestempelt, als sogenanntes Schlafschaf oder gleich als Teil der Verschwörung markiert. Das heißt, eine kritische Auseinandersetzung ist ganz oft nicht mehr möglich. Es braucht viel Geduld. Ich würde auch versuchen, schon frühzeitig zu intervenieren, wenn eine Person noch zugänglich ist für Argumente und nicht, wenn wirklich quasi ja diese Ideologie sich schon verfestigt hat. Und da, denke ich, ist im Privaten der Ansatz, dass man ja empathisch ist im Zugang, aber klar in der Haltung. Das heißt, dass man jetzt nicht vielleicht sich so besserwisserisch vor die Person stellt und sagt, ich weiß, wie die Welt läuft und du bist vielleicht dumm oder was auch immer, sondern dass man versucht, auf Augenhöhe zu diskutieren, wenn aber rote Linien überschritten werden, also wenn der Verschwörungsmythos antisemitisch wird, wenn der rassistische Inhalte transportiert oder andere Feindbilder hat, dass man da ganz klar sagt, hier ist eine Grenze für mich überschritten, das geht für mich nicht.
Das war der Tag am Montag, dem 7. September 2020. Feedback können Sie uns schreiben an dertag@deutschlandfunk.de. Mein Name ist Katharina Peetz. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage bis bald.